22. Februar 2022 in Lausanne in der Schweiz. Eine 37 Jahre alte Mathematikerin fährt gerade von der Universität nach Hause. Mit ihrem Wagen sitzt ein Videoproduzent. Denn der Mathematikerin wurde die wohl größte Ehre zuteil. Man hat ihr die Fields-Medaille verliehen. Sowas wie den Nobelpreis für MathematikerInnen. Und der Videoproduzent, der ist jetzt da, um ein Video über diese junge Preisträgerin zu drehen. Doch bevor sie ihr Ziel erreichen, zückt der Videoproduzent sein Handy und zeigt ihr eine schreckliche Nachricht auf dem Bildschirm. Die kann nur eins bedeuten. Russland wird einen Krieg gegen die Ukraine beginnen. Ihre Heimat. Das ist die Geschichte von Marina Wiasowska.
Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen bei Geschichten aus der Mathematik, einem Podcast über Mathematik und die Menschen hinter der Mathematik. Einem Podcast, in dem wir immer wieder zum Schluss kommen, dass Mathematik und die echte Welt untrennbar miteinander verbunden sind. Und an der Szene von gerade eben merkt man, dass auch in dieser Folge diese Tatsache sehr deutlich werden wird. Doch bevor ich weiterrede, möchte ich unsere Mathe-Expertin Manu Bischoff begrüßen, die immer einen Weg findet, um komplexe Mathematik spannend zu erklären. Hallo Manu!
Hi Demian! Die heutige Folge haben wir ja jetzt schon seit langem auf unserer To-Do-Liste. Aber wir wollten unsere Protagonistin Marina Wiasowska dafür unbedingt interviewen. Und sie ist halt sehr schwer beschäftigt.
Wie ja jetzt nicht unbedingt unüblich bei MathematikerInnen heutzutage, ne?
Ja, und deswegen hat sich das etwas gezogen. Aber jetzt hat es endlich geklappt.
Ja, ist so. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Marina Wiasowska für das tolle Gespräch und auch für John Habell. Das ist der Videoproduzent und der hat mir die Anekdote vom Anfang erzählt. Das Video, das sie gedreht haben, das packen wir euch in die Shownotes. Wiasowska selbst findet aber nicht ihre Geschichte, sondern vielmehr die Mathematik am spannendsten. Das betont sie immer wieder. Und da bist du gefragt, Manon. Wir haben ja schon erwähnt, Wiasowska hat für ihr Werk die Fields-Medaille bekommen. Was können wir denn heute also Mathematisches so erwarten?
Naja, kurz gesagt geht's um Pralinenschachteln.
Oho, ich sehe, wir enttäuschen unsere HörerInnen nicht. Es geht wieder einmal um Leckereien und Süßigkeiten.
Genau, Mathematikerinnen wie Wiasowska fragen sich, wie man Pralinen in eine Schachtel packt und dabei am meisten Platz spart. Also Pralinen sind ja kugelförmig, die Schachteln sind meist rechteckig und da bleibt ja immer viel Luft zwischen den Pralinen.
Okay, das ist ja so eine Art Optimierungsproblem, nicht wahr? Es geht also um ganz praktische, angewandte Mathematik.
Naja, die Pralinen, mit denen sich Wiasowska beschäftigt hat, die sind nicht dreidimensional, also wie die, die du zum Geburtstag zum Beispiel bekommst, sondern Wiasowska arbeitet mit Kugeln in 8 oder sogar 24 Dimensionen.
Okay, es wird schon wieder wild, merke ich, aber super, das erklärst du uns sicher gleich und dann kommen wir alle mit, ne?
Ich hoffe es mal. Aber fangen wir doch erstmal bei Wiasowska an. Also was ist das für eine Mathematikerin, die du da kennengelernt hast?
Ich war ehrlich gesagt super aufgeregt, weil es sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich dieses Interview mit Wiasowska überhaupt bekommen habe. Ich habe so ziemlich alle meine Kontakte eingeschaltet und ach so, hat es wie gesagt ein Jahr gedauert, bis es zu diesem Interview kam, ne? Und da fragt man sich halt schon, ja, wie tickt diese Person, die so schwer zu erreichen ist, ne? Aber als wir dann gesprochen haben, war sie so entspannt und so chill. Ich würde mal sagen, sie ist eine super angenehme Person. Es war ein sehr nettes Gespräch. Und ich meine das auch, im Podcast haben wir ja immer wieder so, ich sag mal, theatralische Persönlichkeiten, ne? Also in der Weltgeschichte, sage ich jetzt mal. Es geht ganz oft um Egos und Streitigkeiten und Widersprüche, ne? Und das war hier absolut nicht der Fall.
No, I just think that maybe my path is somehow not particularly. I don't have like a big story on. It was twists and unexpected turns, but yeah, just maybe not boring. Maybe straightforward is a good word.
Okay, klingt ja erstmal ganz bescheiden. Also sie meint, dass ihr Karriereweg vielleicht nicht so besonders ist, aber das ist ja schon irgendwie untertrieben, oder? Also wie war der denn?
Also Marina Wiesowska kommt am 2. Dezember 1984 in Kiew zur Welt. Die kleine Wiesowska ist von Anfang an Mathe-Fan. Mathematik fällt ihr nicht nur leicht, sondern sie wird geradezu zu ihrer richtigen Leidenschaft. Mit 12 Jahren besucht sie so eine Art Physik-AG, wo sie immer mit pfiffigen Lösungen aufhält. Und da lernt sie übrigens auch schon ihren zukünftigen Ehemann kennen.
Oh.
Und wenn alle anderen schlafen gehen, also zu Hause, da bleibt sie gerne noch ein kleines Stückchen noch wach und kritzelt ihre Hefte mit Berechnungen voll.
Okay, das klingt ja schon nach einer richtig ambitionierten jungen Mathematikerin.
Ja, kann man schon so sagen. Später geht sie in eine Schule mit einem speziellen Fokus auf Mathe und Physik. Und sie möchte da zum Beispiel auch zur internationalen Mathematik-Olympiade, scheitert aber leider ganz knapp am nationalen Vorentscheid.
Ah, oh, schade. Das muss sie echt getroffen haben wahrscheinlich.
Ja, absolut. Aber ich sage ja auch immer zu meinen Studis, dass man irgendwie auch lernen muss, mit solchen Enttäuschungen umzugehen, wenn man erfolgreich sein möchte, ne? Und ich glaube, hier sieht man, Wiesowska hat ein Ziel, sie möchte Mathematikerin werden und solche Stolperer bringen sie jetzt nicht wirklich vom Weg ab, ne?
Apparently there is no upper limit of a difficulty of what we can do, so then it's possible to ask more difficult questions and then this becomes challenging and interesting again.
Okay, ich sehe schon. Sie mag die Herausforderung.
Genau. 2013 promoviert sie in Bonn und 2016 arbeitet sie dann in Berlin an der Humboldt-Universität. Da ist sie 31 Jahre alt. Und sie lösen ein super schwieriges Problem, an dem die mathematische Community schon seit Jahrhunderten arbeitet.
Dazu später mehr.
Es ist jetzt Ende 2021. Wiesowska arbeitet inzwischen an der EPFL in Lausanne in der Schweiz. Da bekommt sie plötzlich einen Anruf.
So I received a call from the president of the International Math Union.
Ein Anruf des Präsidenten der Internationalen Mathematikerunion kann ja eigentlich nur eins bedeuten.
Ja, genau. In dem Anruf erfährt sie dann, dass sie für ihre Forschung die Fields-Medaille bekommt. Sie hat mir erzählt, wie aufgeregt sie war, als sie von dieser Nachricht erfuhr. Und also ich habe dann auch gefragt, was passiert denn so unmittelbar danach? Und an der Uni wird erstmal groß gefeiert. Der Institutsleiter meinte später humorvoll, dass Wiesowska für einen erhöhten Champagnerkonsum in der Schweiz verantwortlich sei.
Sympathisch.
Ich habe übrigens mal nachgefragt, wie sie selbst gefeiert hat, ne?
I mean, privately, I think I was just happy about it and maybe that is enough. And I think it's important when good things happen to us, just to be happy about it.
Sie sagt, sie habe sich einfach nur gefreut. Also, das klingt echt bescheiden. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall eine riesige Feier geschmissen. Und vielleicht hätte es dann auch die ein oder andere Knappheit an Kaltgetränken in der Gegend gegeben. Und du, Demian, du hättest doch wahrscheinlich auch eine große Party geschmissen, oder?
Absolut, alle sind eingeladen. aber das alles passiert noch zu Corona-Zeiten. Wichtiger Fact hier, ne?
Mm.
Yes, so it was still during the pandemic and COVID and all the quarantines. And I remember the photographer was supposed to come and to make a photograph of me. And I remember that when Kathleen, before the photograph had came, I tested positive for COVID. So.
Man vereinbart jetzt so einen Fototermin, um diesen historischen Moment feierlich festzuhalten. Aber kurz vor dem Fotoshooting bekommt sie Corona.
Das ist natürlich bitter, aber sie scheint es ja mit Humor genommen zu haben.
Ja, sie meinte, man habe halt sich dann entschlossen, die Fotos mit Abstand und an der frischen Luft zu schießen.
I feel like when the COVID was happening, it feels like such a terrible thing, like once in a hundred year disaster that happened to us. But since it's over, it thinks like, I don't know, maybe it's okay, that's the things to say, but I almost feel nostalgic about those simpler times.
Und Wiesowska fühlt sich fast schon schlecht, das auszusprechen. Aber wenn sie jetzt an die Zeit der Corona-Pandemie zurückdenkt, hat sie ja so eine Art nostalgisches Gefühl dabei. Damals, sagt sie, war die Welt noch einfacher.
Das klingt ja erstmal ganz schön krass.
Aber es wird gleich etwas nachvollziehbarer. Wir haben ja Februar 2022 jetzt und die Internationale Mathematikervereinigung schickt ein Produktionsteam nach Lausanne, um ein Porträtvideo zu drehen.
Das ist die Anekdote, die wir ja anfangs erzählt haben.
Ja, genau. Wiesowska arbeitet gerade am Dreh für dieses Video, als der Videoproduzent ihr eine Nachricht aus den USA zeigt. Präsident Biden erklärt, dass Russland beabsichtigt, einen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Sie fahren gerade im Auto und Wiesowska blickt einfach nur so starr auf den Bildschirm des Handys. Und dann fragt sie, passiert das wirklich? Und der Videoproduzent antwortet halt, wenn der Präsident der USA das so ankündigt, dann muss es halt stimmen, ne?
Boah, wie krass das einfach ist. Also, das ist der Höhepunkt ihrer Karriere. Sie hat das erreicht, wovon man echt nur träumen kann. Und dieser einzigartige Moment wird dann von sowas Schrecklichem überschattet.
Der Krieg ist wie ein Schock für Wiesowska. Und mit der FIES-Medaille kommen gleichzeitig aber viele Interviews und Anfragen. Es fällt ihr damals überhaupt nicht leicht, sich zu fokussieren.
So, it was before public announcement of the field medal, but it was a time when it was already became known to many people, and I still already had to give many interviews, to talk, to prepare a lot of statements and so on. And it was just difficult to do everything at the same time. And at that time, it was very, very, also very difficult to find the peace of mind. If I said, like, mathematics is a safe space, but if you don't have a peace of mind, you cannot get into that space, and maybe even you should not.
Okay, für sie ist Mathe also ein Safe Space, und zudem verliert sie halt während der Anfangsphase des Kriegs den Zugang, weil ihr Kopf ist halt ganz woanders. Aber gleichzeitig meint sie, dass es auch richtig so ist, wenn etwas Dringliches deine Aufmerksamkeit verlangt. Wie hat sie denn wieder zurückgefunden? Also irgendwie muss man ja trotzdem weitermachen, auch wenn die Lebensrealität sich verändert.
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Und bei ihr war es tatsächlich die Lehre.
Like, teaching was something I could not cancel and I had to do it anyways. And this was actually what I found, that it actually helped me a lot.
Bei der Lehre kann man halt nicht einfach auf Pause drücken. Da kann man nicht absagen. Es geht weiter und man muss sich konzentrieren und liefern. Okay, Demian, ich weiß, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist. Der Krieg wütet schon seit über 4 Jahren. Wie geht sie denn heute damit um?
Ja, erst einmal macht sie weiter, ne? Ihren Weg meine ich jetzt. Also den geht sie halt weiter.
Of course, I'm also a research mathematician who proves new theorems, but also a big part of my work is to explain other people what mathematics mean and to train new young mathematicians how to prove theorems, and here I guess my role is changing through the life, but maybe here not even, I don't think that Fields Medal played such a fundamental role. Here it's just aging or getting older. So yeah,
as you're getting wiser.
Yeah, getting wiser. Yes. So
okay. Also sie meinte, dass ihre Rolle sich ändert, weil sie älter wird, und du korrigierst, nicht älter, sondern weiser.
Genau, immer Respekt vor der Weisheit der Älteren, ne? Also es hat erst einmal gedauert, bis sie sich an diese neue Realität angepasst hat, ne? Und was sie natürlich auch sehr traurig stimmt, dass dieser Krieg so lange dauert und dass man sich auch noch daran gewöhnt, ne? Sie möchte aber auch etwas in ihrer Heimat bewirken. Sie beteiligt sich an einem Projekt, um den Wissenschaftsstandort Ukraine lebendig zu halten. Die organisieren Workshops und Konferenzen vor Ort und sie nimmt daran auch regelmäßig teil. 2022 zum Beispiel geht es mit 26 Studierenden, die meisten davon Ukrainer, die im Ausland leben, in die Karpaten.
At least for me it was an extremely nice event, maybe the nicest event I attended the whole year. So we lived in a forest with very bad internet connection. So spend a lot of time on doing mathematics on Blackboard, somehow not thinking about the world outside of us.
Sie konnten da die Welt für ein paar Tage vergessen und einfach nur Mathematik machen. Das war der Moment, den sie in diesem Jahr am meisten genießen konnte.
Gleichzeitig besucht sie weiter Kiew, ihr Zuhause und ihr Happy Place auf der Welt.
Yeah, probably what each time I visit Kiev and I visit Ukraine. Actually, I feel very good there. Maybe Kiev is my happy place in the world.
Sie meint, wir dürfen uns nicht davor verstecken, was in der Welt passiert. Aber Mathematik hilft ihr offensichtlich auch dabei, mit dieser Situation klarzukommen. Mathe tut ihr einfach gut. Das sei für sie so eine Art Gehirn-Yoga.
We should find a way how to do it like in a productive way, and I also think that we cannot hide away from challenges which exist in the world. So in this sense, I think mathematics is like, it's also, I think it's like a wonderful exercise. It's like brain yoga.
Mathematik ist so etwas wie Wiesowskas sicherer Hafen. Aber erklär mal, Manno, womit hat sie sich eigentlich beschäftigt?
Das bahnbrechende Ergebnis von Wiesowska geht eigentlich auf eine Frage zurück, die bereits im Jahr 1611 aufgeworfen wurde. Als ein Seefahrer sich fragte, wie sich Kanonenkugeln am platzsparendsten transportieren lassen.
Oh, heilige Bananenschale, es ist ziemlich selten, dass wir es mit einem 400 Jahre alten Matheproblem zu tun haben, zu dem es heute noch Ergebnisse gibt, ne Manu?
Ja, das finde ich auch total faszinierend. Also alles fing damit an, dass ein Seefahrer, einige behaupten, er sei auch eher ein plündernder Pirat gewesen, einen Mathematiker mit einer Aufgabe betraut hat. Er sollte berechnen, wie viel Grundfläche mindestens nötig sei, um eine bestimmte Anzahl von Kanonenkugeln in Pyramidenform zu stapeln.
Ja, das klingt wirklich nach praktischer Mathematik. Und es ist nicht allzu schwer. Man legt erst einmal ein Quadrat aus Kanonenkugeln und platziert dann in der darüberliegenden Ebene die weiteren Kanonenkugeln in den Hohlräumen.
Genau, in etwa so, wie man bei einem Obsthändler die gestapelten Orangen bewundern kann. Oder wie man kugelrunde Pralinen in einem Schokoladenladen sieht.
Aber das ist hier jetzt nichts Weltbewegendes, Manu. So etwas haben auch schon Leute in der Antike und noch früher ausrechnen können.
Ja, auf jeden Fall. Also das wusste auch der Mathematiker, den der Pirat beauftragt hatte. Aber die Aufgabe brachte ihn halt so zum Nachdenken. Und er wollte herausfinden, ob das auch wirklich die platzsparendste Anordnung von Kugeln ist. Also angenommen, man möchte den dreidimensionalen Raum vollständig mit unendlich vielen Kugeln füllen. Wie müsste man sie anordnen, damit sie möglichst wenig Platz beanspruchen?
Okay, es wird klar, jetzt wird es ein bisschen komplizierter mit der Mathematik.
Ja, genau. Also ich meine, man muss im Prinzip alle möglichen Anordnungen, die die Kugeln haben können, durchspielen und für jede berechnen, wie dicht sie ist. Und dann muss man beweisen, dass die eine die dichteste überhaupt ist. Und der Mathematiker merkte schnell, dass er das Problem nicht so einfach lösen konnte und wandte sich deshalb an Johannes Kepler.
Ah, okay, deswegen der Name, das Keplersche Problem.
Genau, die Frage geht als Keplersche Problem in die Geschichte ein. Und Kepler vermutet, dass diese Pyramidenstapel, die wir an Obstständen sehen, dass es wirklich die platzsparendste Anordnung für Kugeln ist.
Aber er kann es nicht beweisen, oder?
Nee, und viele andere Größen nach ihm auch nicht. Also auch Gauss zum Beispiel scheitert.
Gauss, der Fürst der Mathematik, wie er manchmal genannt wird, ne? Zu ihm haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Hört da gerne mal rein. Aber Manu, wie geht es denn jetzt weiter? Wann und wie wird denn das Keplersche Problem gelöst?
Da es unmöglich ist, unendlich viele Anordnungen durchzuspielen, muss man halt versuchen, die Keplersche Vermutung auf eine Aufgabe herunterzubrechen, bei der nur endlich viele Anordnungen eine Rolle spielen. Und die grundlegende Idee ist, man teilt den dreidimensionalen Raum in verschiedene Bereiche auf und beweist, dass die Keplersche Anordnung in allen Bereichen am dichtesten ist. Dann ist sie es nämlich auch im gesamten Raum.
Okay, das klingt schon ziemlich clever, ne? Statt also unendlich viele Möglichkeiten durchzuspielen und zu überprüfen, ob die dazugehörige Kugeldichte stets niedriger ausfällt als die von Kepler vorgeschlagene, muss man nur endlich viele Fälle abklappern. Ist schon ziemlich cool.
Ja, aber es gibt ein Problem.
Oh nein.
Ja, wie immer. Die Anzahl der zu prüfenden Anordnungen ist riesig. Also die Aufgabe übersteigt noch immer alle menschlichen Kapazitäten.
Aber glücklicherweise haben wir doch Computer, Manu.
Genau, aber halt erst in den 1990er Jahren sind sie leistungsfähig genug, um diese Aufgabe zu meistern. Und tatsächlich, 1998 reicht Thomas Callister Hales einen 250-seitigen Beweis ein, inklusive eines 3 Gigabyte großen Computerprogramms.
Interessant.
Und dieser Beweis besagt, Kepler hatte recht. Die pyramidenförmige Anordnung von Kugeln ist wirklich die platzsparendste.
Okay, Mano, wunderbar. Das ist schon ein ganz schön langer Ritt, um etwas zu beweisen, das ja Obsthändler und andere schon immer intuitiv richtig gemacht haben, ne? Aber sehr cool, dass das bewiesen wurde, muss man schon sagen. Das alles ist sehr spannend, Mano, aber du hast noch nicht so richtig erwähnt, was Marina Wiasowska da zu tun hat.
Ja, das war jetzt alles sozusagen nur Vorgeplänkel.
Oh.
Aber keine Angst, keine Angst. Mit diesem Vorgeplänkel lässt sich Wiasowskas Arbeit gut erklären. Also die Mathewelt findet es natürlich super cool, wenn so eine Frage geklärt ist. Aber sie geben sich dann natürlich nicht einfach so damit zufrieden.
Nein, natürlich nicht. Ich meine, wenn wir jetzt wissen, wie wir am platzsparendsten 3D-Kugeln im 3D-Raum anordnen können, da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das in 4D und in 5D, ne?
Genau das. Fachleuten ist halt klar, wie man Kreisscheiben in der Ebene möglichst platzsparend anordnet. Also das ist der 2D-Fall. Und wie man 3D-Kugeln anordnet, das hat ja jetzt Hales bewiesen. Es ist also an der Zeit, höherdimensionale Fälle zu untersuchen.
Also aus mathematischer Hinsicht ist mir sehr klar, warum das interessant ist. Aber hat die Frage nach der optimalen Anordnung von hochdimensionalen Kugeln irgendeine praktische Anwendung, Mano?
Meistens bin ich da aufgeschmissen, wenn die Frage kommt. Aber in dem Fall gibt es tatsächlich eine. Nämlich bei der Signalübertragung zum Beispiel. Also wenn man jetzt Informationen über Telefon, Mobilfunk oder das Internet überträgt, da werden die Nachrichten ja in Zeichenfolgen kodiert. Und damit zwei Worte nicht zu ähnlich kodiert werden, weil sonst könnten sich ja super leicht Fehler einschleichen, versucht man, sehr unterschiedliche Kodierungen zu wählen. Also jedes Codewort für ein normales Wort muss sich stark von jedem anderen unterscheiden. Und damit das gelingt, muss man sich in hochdimensionale Räume begeben. Jede Dimension steht zum Beispiel für ein mögliches Zeichen eines Codeworts. Die Codewörter sind dann alles Punkte in diesem hochdimensionalen Raum. Und um jeden Punkt wählt man dann eine Kugel, die das Wort von allen anderen Codewörtern fernhält. Und diese Kugel sorgt halt dafür, dass sich das nächste Codewort stark genug von dem unterscheidet. Im Prinzip geht es also bei diesem Problem um Anordnung von hochdimensionalen Kugeln in einem hochdimensionalen Raum.
Das ist ja hochdimensional interessant, Mano.
Das klingt hochdimensional ironisch.
Nein, um Gottes Willen, das war doch ernst gemeint. Es ist ja praxisnah, das Ganze, und das finde ich halt wirklich spannend. Aber das Problem mit den Kugeln war ja schon in drei Dimensionen super schwierig. In noch mehr Dimensionen wird es wahrscheinlich nicht einfacher, oder?
Überhaupt nicht. Also die zusätzlichen Dimensionen lassen noch mehr Anordnungen und Symmetrien zu, sodass eine Lösung einfach noch viel weiter entfernt scheint. Und außerdem scheinen irgendwie die Abstände zwischen den Kugeln mit wachsenden Dimensionen immer weiter zuzunehmen. Also zum Beispiel ein achtdimensionaler Würfel, der eine achtdimensionale Kugel umhüllt, der ist zu 98% leer. Im dreidimensionalen sind es aber nur 47% zum Vergleich.
Das klingt schon ziemlich kompliziert und ich weiß nicht, ob ich mir das richtig vorstellen kann.
Ja gut, also bei hohen Dimensionen setzt mein Gehirn natürlich auch komplett aus. Aber es gibt zwei Dimensionen unter all den hohen Dimensionen, die es gibt, die besonders rausstechen, weil die halt eben extrem symmetrische Anordnungen erlauben. Und das sind Dimension 8 und Dimension 24.
Also das klingt jetzt erstmal super random, 8 und 24, ne?
Ja, das finde ich auch. Aber man kann sich das ganz gut vorstellen. Also, im achtdimensionalen Raum geht man zuerst von Keplers Lösung aus und überträgt sie dann auf die hohen Raumdimensionen. Und in diesem Fall werden die Leerräume zwischen den Kugeln gerade so groß, dass eine weitere Kugel dazwischen passt.
Okay, das klingt jetzt nach einer super dichten Anordnung, ne?
Genau, und in 24 Dimensionen passiert genau das Gleiche. Also das Ganze ist schon in den 1960er Jahren klar. Aber wieder mal stecken die Fachleute in der Klemme. Also sie haben zwar gute Anhaltspunkte und auch eine Idee für den Beweis, also dass eben diese zwei Anordnungen in 8 und in 24 Dimensionen die optimalen sind, aber sie schaffen es einfach nicht.
Naja, wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, um von Keplers Idee bis zu diesem Beweis zu kommen.
Ja, das ist halt auch damals die Befürchtung, also dass es schon wieder Jahrhunderte dauern könnte, bis man halt das Ganze beweisen kann. Aber dank Wiasowska kommt es anders. In den 2010er Jahren überredeten Kollege Wiasowska, sich zusammen mit ihm und einem anderen Mathematiker dem achtdimensionalen Kugelproblem zu widmen. Und sie stürzt sich sofort auf das Thema. Nach einiger Zeit, in der sie echt nur wenige Fortschritte erzielen, geben die zwei Männer auf. Aber nicht Wiasowska.
Aber natürlich nicht.
Sie arbeitet 2 Jahre lang intensiv an der anspruchsvollen Aufgabe, bis sie schließlich die Lösung hat. Sie kann zeigen, dass die beschriebene Anordnung wirklich die dichteste ist in 8 Dimensionen. Und ihre Publikation umfasst am Ende nur 22 Seiten, nicht 250 wie bei Hales, und kommt sogar ganz ohne Computer aus.
Also jetzt ganz anders als im 3D-Fall, ne? Das war ja der Fall mit 250 Seiten und mehreren Gigabytes Computercode.
Sofort macht ihre Arbeit in der Mathematik-Community die Runde. Und noch am selben Abend ihrer Veröffentlichung erhält sie die begeisterte E-Mail eines Fachkollegen, der sie darum bittet, mit ihm am 24-dimensionalen Fall weiterzuarbeiten. Nach der Anstrengung sei sie zwar sehr müde gewesen und wollte sich etwas Ruhe gönnen, aber trotzdem kann sie nicht widerstehen. Und es gelingt ihr, den Ansatz mit anderen Mathematikern innerhalb von nur einer Woche auf 24-dimensionale Kugeln zu erweitern und damit die beiden Jahrzehnte alten Vermutungen ein für alle Mal beizulegen.
Und dafür erhält sie im Jahr 2022 als 2. Frau in der Geschichte überhaupt die Fields-Medaille.
Puh, Demian. Wieder mal am Ende einer Geschichte aus der Mathematik angelangt und wieder mal viel Neues, was wir mitnehmen, oder? Also, ich finde es besonders beeindruckend, wie sie sich trotz des Krieges weiter für die Forschung in ihrem Land einsetzt. Ich finde es super, super mutig.
Die Mathematik finde ich auch super stark. Wir werden nie wieder Probleme beim Transport von 8-dimensionalen Äpfeln haben, Manu. Aber ja, mich bewegt, wie Wiesowska mit dieser Situation umgeht. Also, was sie halt daraus gemacht hat. Bei einem Krieg schreit man ja natürlich nicht zuerst, oh nein, was wird jetzt aus der Wissenschaft in der Ukraine, ne? Es gibt ja so viel Wichtigeres, aber Wissenschaft und Bildung sind halt auch ein Teil einer funktionierenden Gesellschaft. Und Wiesowska zeigt ja auch, wie sehr sie in Gefahr schweben, ne?
Ja, am besten überlassen wir ihr das letzte Wort.
After all, I think we all share common humanity, and when terrible things happen to one person, then there is no fundamental reason why it cannot happen to someone else. So I do believe that all conflicts, in particular war in Ukraine, it's not only the pain for Ukrainians, it's our shared human pain, and it's not right to forget about it.
In 2 Wochen geht's weiter mit einer neuen Geschichte aus der Mathematik, die schon mehrmals unter den Wünschen der Hörerinnen und Hörer zu finden war. Es geht um einen der produktivsten Mathematiker, der der Menschheit hunderte Aufgaben hinterlassen hat, an denen sich gerade die KI abarbeitet. Ein Mathematiker, der, wie er selbst sagte, Kaffee in Theoreme verwandelte.
Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation von Podcastradio Detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von mir, Demian Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manu Bischoff. Die Redaktion kommt von mir, Demian Nauel-Goos, Manu Bischoff und Jessica Hughes. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Alle Folgen auf detektor.fm und spektrum.de.